Nur noch einmal schlafen bis zum Start der Darts-Weltmeisterschaft 2024. Wir haben unmittelbar vor dem Turnierstart Stimmen eingefangen von der Nummer 1 und der Nummer 2 aus Deutschland, von Gabriel Clemens und Martin Schindler. Die Stimmen gibt's gleich. Viel Spaß.
Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Wenn ihr diese Folge direkt am Erscheinungstag hört, dann ist der 14. Dezember 2023, heißt ein Tag vor Start der Darts-WM 2024. London rückt näher, der Ali Pelli rückt näher. Wir haben den täglichen WM-Countdown am 9. Dezember gestartet, am Samstag mit Florian Hempel im Interview. Dann ging es weiter mit Ricardo Pietrzko, mit Dragutin Horvat. Es fehlen also noch Stimmen von zwei deutschen Teilnehmern, von Gabriel Clemens und von Martin Schindler. Das holen wir jetzt nach. Mein Name ist Kevin Schulte, hier bei Checkout, der Darts Podcast, powered by Sport1. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne die 5 Sterne bei Spotify und bei Apple Podcasts. Das wäre uns wirklich wichtig und würde uns sehr freuen. Kurz zum Fahrplan für heute. Ich führe ein bisschen durch die Sendung und durch die Statements eben von Martin und Gaga. Martin hat unsere Fragen via Sprachnachricht beantwortet. Danke da an Manager Janni, der das wunderbar organisiert hat. Und die Gaga-Töne sind aus einem exklusiven Sport1-Interview. Die wichtigsten Aussagen hören wir gleich hier im Podcast. Morgen geht's dann weiter mit einer letzten WM-Vorschau-Folge. Sport1-Experte Robert Marjanovic ist dann bei uns hier zu Gast. An dieser Stelle habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch. Und zwar kommt in unseren Checkout-Discord-Channel. Meldet euch dort an, tauscht euch gerne aus. Ich gucke auch ab und an vorbei. Es gibt auch wieder ein Tippspiel und es gibt eine Fantasy-Liga von Checkout. Links bzw. Code für die Checkout-Liga, den findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank da an Chris, der das alles wunderbar organisiert bei uns im Discord, und alle anderen, die sich da aktiv beteiligen. Das freut uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Und wer top informiert bleiben möchte, dem kann ich noch den Newsletter von Sport1 ans Herz legen zur Darts-WM. Den Link zur natürlich kostenlosen Anmeldung findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. Unter allen Anmeldungen werden da sogar 24 Phrasenschweine verlost von Sport1. Also wer da den Newsletter abonniert, der hat auch die Chance, etwas zu gewinnen. Das sind die einleitenden Worte für die heutige Folge. Ich denke, jetzt können wir gut reinstarten. Fangen wir mit Deutschlands Nummer 1 an. Er geht als die 22 der Setzliste ins Turnier, hat das Halbfinale bei der WM 2023 erreicht und er stand zuletzt auch beim letzten Major-Turnier vor der WM unter den letzten 4 bei den PC-Finals. Aber es war auch nicht alles gut in diesem Jahr 2023. Wie bewertet Gaga denn persönlich sein Jahr bislang? Das ist die erste Frage.
Ja, ich glaube, es war natürlich auch nicht einfach nach dem Erfolg letztes Jahr oder Anfang des Jahres, und habe dann auch teilweise wirklich nicht gut gespielt. Da gerade am Anfang des Jahres, wurde dann Mitte des Jahres eigentlich viel, viel besser wieder, und habe dann auch World Cup, waren wir auch im Halbfinale, also haben da auch ein gutes Ergebnis erzielt zusammen mit Martin. Und ja, dann kam halt jetzt Players Championship Finals, nochmal ein gutes Ergebnis, und natürlich ist das dann auch schön, wenn man weiß, dass man es noch kann. Und ja, jetzt sieht man mal, wie es bei der WM läuft.
Gabriel Clemens gibt sich also selbstkritisch in Bezug auf den Jahresauftakt nach seinem größten Karriereerfolg, der Halbfinalteilnahme bei der vergangenen WM. Hat er denn danach etwas verändert an seinem Spiel?
Ich glaube, so Phasen gibt es immer, die gehören einfach dazu. Ist oftmals wie eine Achterbahn, geht hoch und runter, aber dann muss man einfach ruhig bleiben und weiter konzentriert arbeiten, und irgendwann ist dieses Quäntchen Glück, das vielleicht auch dann fehlt. Ich hatte auch Mitte des Jahres gute Spiele gemacht, habe die dann trotzdem verloren, weil einfach so das Quäntchen Glück auch gefehlt hat. Aber das hat sich dann auch irgendwie wieder gedreht, und ja, das wird sich immer wieder mal so, das gehört einfach dazu.
Wie wichtig war unter den Umständen denn der Halbfinaleinzug bei der WM-Generalprobe jetzt Ende November, den Players Championship Finals?
Ja, ich glaube, ich war vorher auch selbstbewusst. Ich weiß schon, was ich kann. Und ja, natürlich ist gut fürs Gefühl, wenn man ein gutes Ergebnis noch kurz vor der WM hatte. Aber im Endeffekt hilft das auch nichts. Ist jetzt auch Vergangenheit, und das interessiert jetzt meinen nächsten Gegner auch nicht.
Beeindruckend bei den PC Finals war ja vor allem die Partie gegen Josh Rock, als Gaga trotz knapp 10 Punkten weniger im Average gegen das überragende Scoring von Rocky durchgekommen ist. Er gewann das Spiel mit 6-3, dann sogar noch relativ deutlich, wenn man so will, in der Scoreline. So ein Spiel muss ja eigentlich zusätzliches extra Selbstvertrauen geben.
Ja, definitiv. Gerade das Spiel war natürlich fantastisch. Josh Rock spielt 112 im Average und ich habe es geschafft durch gute Finishes und gutes Timing, da irgendwie einen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, und weiß auch gar nicht genau, wie das funktioniert hat eigentlich, weil ich glaube, er weiß es auch noch nicht, wie er das verloren hat. Aber ja, so Spiele gibt es auch. Ich habe auch schon mit 10 Punkte niedrigerem höherem Average verloren. Also ja, das kommt immer mal wieder vor.
Die Partie gegen Josh Rock war auch ein Sieg der Erfahrung über die Jugend. Wie wichtig schätzt Gabriel Clemens denn den Faktor Erfahrung ein?
Erfahrung ist natürlich immer gut, aber grundsätzlich ist es dann ein Spiel und ja, da kommt es dann immer drauf an, auf Tagesform, wie man ins Spiel reinkommt. Da gibt es so viele Faktoren und klar ist die Erfahrung vielleicht dann in manchen Situationen gut, aber auch nicht entscheidend.
Gian van Veen ist der wahrscheinliche Auftaktgegner von Gabriel Clemens in diesem Jahr bei der WM. Der junge Niederländer stand in seinem ersten Jahr auf der Tour, selbst schon in einem Major-Halbfinale bei der Europameisterschaft in Dortmund Ende Oktober. Das ist also ein richtig starker Spieler.
Ja gut, erstmal muss er ja noch seine erste Runde spielen und ich glaube, das sollte er auch mit Respekt angehen. Und ich kenne den jungen Mann aus Hongkong vom World Cup, der kann auch da spielen, also der ist gar nicht so schlecht. Natürlich ist Van Veen da der Favorit, ganz klar. Und ja, ich habe Van Veen schon 2-3 Mal gespielt, habe ihn in Holland geschlagen bei der European Tour. Er hat mich, glaube ich, letztens dann mal geschlagen. Und ja, geht ganz normal. Ich bereite mich darauf vor, wie auf jedes andere Spiel, muss mein Spiel ans Board bringen und dann, so banal es klingt, aber wenn ich das mache, sind meine Chancen am größten.
Daran anschließend die Frage, ob sich Gabriel Clemens denn als Favorit fühlt gegen Gian van Veen.
Vom Ranking her ganz klar der Favorit, ganz klar. Aber er hat mit Sicherheit ein gutes Jahr gespielt, ein sehr gutes Jahr gespielt und auch sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Und ja, dann ist man vielleicht dann doch nicht so der große Favorit, auch als gesetzter Spieler, aber ja.
Mal abseits vom Sportlichen, wie sieht die konkrete Planung der Weltmeisterschaft in Sachen Anreise etc. pp. Aus? Wann geht's los nach London? Wird Gabriel Clemens vorher im Ellipelli auch auftauchen?
Ja, jetzt noch so viel wie möglich trainieren und dann geht's für mich am 19. rüber nach England und dann habe ich da noch einen Tag komplett Pause. Werde dann am 19. abends wahrscheinlich noch Dragutin anschauen gehen, um mal so den Ellipelli wieder zu sehen, so nach einem Jahr. Und ja, dann einfach vorbereiten.
Gaga sagt ganz klar, mehr Vorlauf braucht es dann auch wirklich nicht, um sich am Spielort im Alexandra Palace zu akklimatisieren.
Nein, dann bin ich auch einfach lieber in meiner gewohnten Umgebung. Und mit den 2 Tagen vorher, das ist dann schon, dass man einen Tag ja quasi Puffer hat, falls mal was schief gehen sollte mit dem Flieger. Ich fliege auch am 19. morgens schon. Also das ist dann schon so, dass man da genug Puffer hat, falls was schief gehen würde mit dem Koffer oder mit dem Flug. Ja, und ansonsten zu den normalen Turnieren reisen wir, glaube ich, fast alle einen Tag vorher an. Von daher ist es ja schon so ein bisschen auf Nummer sicher.
Die deutschen Darts-Fans hoffen natürlich alle auf ein ähnliches Turnier wie vor einem Jahr. Damals spielte der Turnierbaum Gabriel Clemens auch in die Karten, muss man ehrlich sagen. Auch in diesem Jahr würde ein Spieler aus den Top 5 der Order of Merit erst im Viertelfinale frühestens warten mit Luke Humphries als Nummer 3. Guckt Gaga selbst auch auf den Baum oder wie geht er es persönlich an?
Nee, überhaupt nicht. Also klar, man guckt schon mal, gerade jetzt habe ich dann halt geguckt, wenn ich am 19. anreise, ob irgendjemand zufällig jetzt 19. oder 20. von den Deutschen spielt. Habe ich natürlich mal geguckt. Spielen ja 2 Stück. Also kann ich dann da hinfahren zum Ellipelli und mir das mal wieder angucken. Man weiß eh, wo alles ist, aber es ist einfach so, auch mal wieder in der Halle zu sein und so sich das einfach mal wieder anzuschauen.
Gabriel Clemens geht die WM wenig überraschend sehr locker an. Das ist auch seine Art. Alles andere wäre total untypisch und hätte mich überrascht. Es ging im Sport1-Gespräch aber auch darum, ob er die gestiegene Aufmerksamkeit für den Sport allgemein spüre, die Euphorie rund um Darts.
Der Fokus liegt hauptsächlich immer noch auf der WM, also das ist einfach so, muss man ganz klar sagen, die WM ist das Größte, auch der Zeitpunkt ist natürlich am besten, über Weihnachten läuft nicht viel Sport, dann schalten einfach viele auch Darts ein. Das wissen auch viele, aber viele wissen halt auch nicht, dass wir auch das ganze Jahr über noch 50, 60 andere Turniere spielen und deswegen ist das ganze Jahr über eigentlich relativ ruhig.
Was bedeutet die WM-Euphorie aber für ihn persönlich? Lässt er da Druck an sich rankommen? Wenig überraschend lautet hier seine Antwort nein.
Nein, also Erwartungshaltung bringt mir ja nichts von außen. Also die können die Leute gerne haben und die Medien, aber ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Ich muss gucken, dass ich gut in Form bin, wenn ich dort bin und habe natürlich jetzt mit dem Players Championship Finals auch so ein bisschen Druck vielleicht aus der Sache rausgenommen, dass ich jetzt da natürlich ein gutes Ergebnis hatte und kann das jetzt eigentlich ganz ruhig angehen. Natürlich will ich trotzdem erfolgreich Dart spielen, das ist ganz klar.
Mit dem WM-Halbfinale ging für Clemens ja auch eine deutlich gestiegene Relevanz einher in der deutschen Öffentlichkeit, allen voran medial, viele Einladungen folgten, viele Events. Interessant finde ich, dass Gaga ganz selbstkritisch sagt in diesem Punkt, vielleicht war das ein oder andere auch ein bisschen zu viel in der ersten Zeit nach diesem herausragenden Erfolg.
Ja, da waren natürlich schon ein paar Sachen wie Biathlon, DTM, waren auch noch ein paar andere Sachen. Da waren schon schöne Erlebnisse dabei natürlich, ganz klar. Aber war vielleicht auch so am Anfang des Jahres, dass es einfach ein bisschen viel war und darunter dann auch die Leistung vielleicht ein bisschen gelitten hatte. Und ja, bin froh, dass es jetzt wieder alles in normalen Bahnen ist und damit komme ich ganz gut klar.
Das sind gute Voraussetzungen für die 6. WM-Teilnahme von Gabriel Clemens. Abschließende Frage liegt auf der Hand. Kribbelt es denn jetzt schon bei Deutschlands Nummer 1 vor der Rückkehr in den Alley-Pally?
Ja, natürlich, klar, wenn die WM losgeht am 15., dann fängt es schon so ein bisschen an, aber grundsätzlich wirklich anfangen zu kribbeln tut es dann erst, wenn ich am 21. mit dem Shuttle den Berg hochfahre.
Das sind die Statements von Gabriel Clemens unmittelbar vor dem WM-Start am 21. Dezember. In der Abendsession startet Gaga ins Turnier, entweder gegen Rian van Veen oder gegen den Mann aus Hongkong, Manlok Leung. Noch einen Tag länger warten auf sein Auftaktspiel muss Martin Schindler. Er ist die deutsche Nummer 2 und er spielt am 22. Dezember entweder gegen Jermaine Vatimena oder gegen Fallon Sherrock. Und ich habe ihm mehrere Fragen gestellt vor dem Turnierstart. Erstens, wie hoch ist denn dein Trainingspensum jetzt unmittelbar vor der WM, Martin?
Mein Trainingspensum ist ähnlich wie das, über was das gesamte Jahr ist, nur dass ich es noch ausgeweitet habe auf gerade timings-spezifisches Training. Dass ich halt natürlich gerade in dem Set-Modus die Big Points dann möglichst gut mitnehmen kann. Also ich würde sagen, ich spiele so pro Tag 3 bis 4 Stunden Dart und habe da viel auch Scoring-Technisches dabei, wo es halt dann darauf ankommt, wie schon vorher gesagt, in den Momenten das Scoring zu werfen und dann halt auch gerade die Finishes, verschiedene Checks, verschiedene Zahlen durchweg. Also alles irgendwie versucht, ein bisschen so möglichst an den Wettkampf ranzubauen, wie das halt geht.
Was trainierst du konkret? Änderst du in dieser Phase dein Training oder machst irgendetwas Besonderes?
Habe ich ja gerade quasi indirekt schon beantwortet. Also wie gesagt, habe mich da versucht, mehr oder weniger wirklich aufs Timing zu konzentrieren. Mache natürlich schon noch die normale Routine mit normalem Scoring-Training, mit normalen Checks, mit quasi den Stellen von Würfen. Also genau sowas da zwischendrin halt. Und noch halt dazu, denn extra noch, wie gesagt, ein bisschen besonderes Training, eben, keine Ahnung, auf dem Finish wie 74, dass die halt dann, wenn sie sein muss, auch wirklich kommt.
Wie bewertest du persönlich dein Darts-Jahr 2023?
Dadurch, dass das letzte Jahr sehr gut war, dass das Jahr 2022 sehr gut war, war es natürlich für mich nicht einfach, weil ich es ja auch so noch bisher gar nicht kannte, quasi an ein Jahr anzuknüpfen, was so gut und brillant lief. Deswegen würde ich sagen, das Jahr 2023 war auch ein sehr gutes Jahr. Ich war das ganze Jahr auf der European Tour gesetzt. Ich konnte mich für quasi alle Majors qualifizieren, bis auf den Grand Slam of Darts. Beim World Grand Prix, bei den UK Open bis ins Viertelfinale gekommen. Das sind auch alles Meilensteine bei den Fernsehturnieren, wo es halt drauf ankommt, auch weit vorzurücken, weil weiß natürlich, oder so hoffe ich, dass es jeder weiß, das sind die Turniere, die am meisten in den Ranglisten halt einfach bewirken. Deswegen würde ich sagen, mein Jahr 2023 war schon ganz in Ordnung. Ich möchte jetzt aber auch nicht alles schön reden, weil es natürlich auch definitiv gerade auf der Pro-Tour Tage und auch Wochenenden gab, die nicht so schön waren. Aber insgesamt, glaube ich, war mein gesamtes spielerisches Level sehr konstant dieses Jahr. Nur waren halt nicht immer die Ergebnisse auf meiner Seite. Aber solche Phasen gibt es dann halt einfach einmal.
Was waren deine größten Highlights in diesem Jahr und was waren vielleicht auch die größten Enttäuschungen?
Also mit die größte Enttäuschung war für mich die Nichtqualifikation für den Grand Slam. Da war ich wirklich sehr, sehr geknickt. Nicht, weil ich jetzt das quasi, wie sage ich mal, selber vermasselt habe, sondern weil es mich einfach geärgert hat. Ich habe ja ein sehr gutes Finale gespielt für die Qualifikation gegen Stephen Bunting, der aber, glaube ich, dann 111 oder so gespielt hat. Also halt eins der besten Spiele im Jahr, die man halt wahrscheinlich auf den gesamten Statistiken finden wird. Und dann ist es halt natürlich einfach ärgerlich. So, es hat mich schon ein bisschen gereizt, geärgert, weil ich wollte halt unbedingt dabei sein. Den Grand Slam war halt das einzige Turnier, für das ich halt nicht sicher war im Laufe des Jahres, bei dem ich mit dabei war, bis auf die World Series Finals. Aber da habe ich den Qualifier geschafft und das wollte ich halt beim Grand Slam auch machen. Und die größten Highlights, also auf jeden Fall ist ein Highlight dieses Viertelfinale beim World Grand Prix. Das hat mir sehr viel bedeutet, dieses Spiel gegen Stephen Bunting. Das war ein Top-Spiel meiner Meinung nach auf sehr hohem Niveau, gerade im Modus Double-In, Double-Out, in das ich mich gut reingekämpft habe. Und ein anderes Highlight für mich waren definitiv auch die UK Open, weil ich habe da auch drei etablierte Spieler geschlagen, mit Simon Whitlock, mit Adrian Lewis und auch mit Johnny Clayton. Johnny Clayton, der dann natürlich auch jetzt dieses Jahr auch wieder ein Major-Sieger ist. Vielleicht nicht der beste Johnny Clayton dieser Jahre, aber auch das ist ein Name, den man halt erstmal schlagen muss, besonders bei einem Major-Turnier wie den UK Open. Und es war ein sehr erfolgreiches Wochenende, genauso wie der Grand Prix. Also die Majors sind schon mit die größten Highlights gewesen. Ah, und natürlich darf ich auch nicht vergessen, dass der World Cup of Darts natürlich auch ein Mega-Highlight war. Wahrscheinlich spielerisch auch nicht das Beste von mir bei dem World Cup, aber Gabriel war streckenweise so fantastisch unterwegs. Und im Endeffekt zählt natürlich mehr oder weniger die Doppelleistung, was wir gebracht haben. Und ich meine, wir sind ins Halbfinale gekommen. Das war jetzt das erste Mal für mich, das Halbfinale. Und ich muss ehrlich sagen, das war so ein tolles Erlebnis, dieser World Cup of Darts. Es hat mir so viel Spaß gemacht, zusammen mit Gabriel zu spielen. Besonders noch in Frankfurt, was ja jetzt quasi wie meine neue Heimat ist. Der Support der Leute war toll. Die Stimmung war fantastisch. Es hat einfach wirklich nur Laune gemacht, von vorne bis hinten. Aber irgendwie, weil ich habe die Frage schon häufiger jetzt bekommen mit Highlights des Jahres, ich vergesse immer den World Cup. Ich weiß nicht warum. Man orientiert sich, glaube ich, immer ein bisschen zu sehr an den ganzen Ranking-Events und vergisst dann halt auch mal eben sowas wie den World Cup. Aber der World Cup war definitiv auch eines der fantastischen Highlights dieses Jahr.
In der zweiten Jahreshälfte haben die Top-Ergebnisse weitgehend gefehlt, bis auf das Viertelfinale beim World Grand Prix. Woran lag es denn deiner Meinung nach, dass es da nicht mehr so richtig gezündet hat?
Gut, die zweite Jahreshälfte, wenn man sich die mal anguckt. Ich hatte zum Beispiel bei der European Tour, ich hatte dann in Hildesheim gegen Ricardo verloren. Der hat mich auch mit, ich glaube, 106, 107 irgendwie abgeschossen hat, wo dann natürlich auch eine ganze Menge bei ihm funktioniert hat. Ich meine, jeder kennt die Geschichte von Ricardo und Hildesheim. Er hat ja dann dieses Turnier gewonnen. Also ich habe quasi da gegen den späteren Turniersieger verloren. Und die anderen Majors waren jetzt Players Championship Finals und die European Championship Finals. Auch bei den European Championship Finals habe ich gegen einen fantastischen Stephen Bunting verloren, der halt auch nahezu ein fehlerfreies Spiel gemacht hat. Und bei den Players Championship Finals habe ich gegen Kim Halbrechts verloren mit Matchstarts. Und die Matchstarts waren alle knapp am Draht. Und woran das jetzt lag, ich würde halt sagen, wie Oliver Kahn das so schön beschrieben hat, ja, wenn es halt scheiße läuft, läuft scheiße. Es ist halt eine Phase, wo ich jetzt wieder nicht sagen kann, dass ich großartig irgendwie schlecht gespielt habe. Vielleicht haben ein paar Triple gefehlt, vielleicht auch im entscheidenden Moment ein paar Doppel. Aber das waren insgesamt immer trotzdem sehr umkämpfte Spiele und meistens im Bereich immer im Schnitt von über 90 Punkten. Ist vielleicht jetzt nicht das, womit man definitiv Weltmeister wird, aber es sind gerade für das Niveau unter dem Druck, den man steht, unter dem Druck, den man vom Gegner bekommt, immer wieder schon gute Spiele. Manchmal sind halt die Ergebnisse mehr auf einer Seite, manchmal ist das Timing mehr auf einer Seite, aber momentan ist halt nicht wirklich das Timing auf meiner Seite, würde ich halt so sagen, aber das ist halt jetzt eine Phase gewesen. Ich würde sagen, wie gesagt, mein spielerisches Niveau war insgesamt trotzdem absolut vorhanden. Und ich werde mich da auch wieder, sage ich mal, rausbeißen und rauskämpfen. Wie gesagt, ich trainiere dafür eine Menge, dass das halt auch wieder besser wird, dass ich auch wieder mehr Momentum für mich haben werde. Oder am besten noch, dass man gar nicht in diese Situation kommt, dass man Momente braucht, also dass man den Gegner dann im besten Fall einfach überrennt oder überrennen kann.
Was ist dieses Jahr für dich persönlich drin in London nach deiner starken letzten WM mit dem sehr bitteren Aus gegen Michael Smith? Mit 3-4 dürftest du ja Blut geleckt haben.
Ich denke durchaus, dass ich in der Lage bin, definitiv mehr als nur dieses eine Spiel zu holen. Also ich habe jetzt zum Anfang entweder Vatimena oder Fallon Sherrock. Denke mal, egal gegen wen ich da spielen sollte, dass ich spielerisch definitiv der Favorit sein sollte und hoffe auch, dass ich dementsprechend mir das Spiel halt auch holen kann. Und danach, glaube ich, ist es Danny Noppert, der als der Top-Gesetzte warten würde, wo ich jetzt auch sage, das ist einer, gegen den kann man verlieren, absolut, aber auch einer, gegen den man auch sehr gerne gewinnen kann. Wir hatten das Vergnügen, dieses Jahr beim Matchplay gegeneinander zu spielen. Da muss ich sagen, hätte ich da ein normales Spiel ausgepackt und wirklich nur normales, dann hätte ich dieses Spiel da auch gewonnen. Und da war ich halt leider von entfernt gewesen. Aber jetzt bei der WM hoffe ich und denke ich mal, dass ich auch einen Danny Noppert schlagen kann. Und deswegen, ich hoffe mal, dass einiges an Runden drin sein wird. Ich kann es nicht versprechen, logischerweise, aber ich gebe auf jeden Fall alles dafür. Ich trainiere dafür, dass ich auch definitiv mehr als nur dieses eine Spiel gewinnen kann.
Gehst du mit einem konkreten Ziel in die Weltmeisterschaft?
Mein Ziel ist mal als allererstes dieses erste Spiel zu gewinnen. Dann hätte man halt Danny Noppert. Das ist meiner Meinung nach ein 50-50-Spiel. Und das wird die schwere Hürde sein im Verlaufe des Turniers. Alleine vom Namen her, von der Ausgangslage her. Dennoch denke ich, dass ich nicht chancenlos bin und chancenlos sein werde. Und alles, was danach kommt, gucken wir mal. Natürlich ist es mein Traum, am Ende des Turniers dazustehen und diesen Pokal hochzuhalten. Das wäre natürlich schon eine Monstersache. Aber ich orientiere mich da und spiele Schritt für Schritt mein Spiel, mein Turnier und dann gucken wir mal.
Was hältst du von deiner Auslosung? Würdest du lieber zum Auftakt gegen Vatimena oder gegen Sherrock spielen?
Es ist mir persönlich egal, weil ich muss sagen, wenn ich hochgehe und mein Spiel mache und mein Spiel spiele, denke ich, dass ich durchaus gegen beide gewinnen kann und wahrscheinlich auch gewinnen sollte. Und ich denke, da wird es mehr auf mich drauf ankommen, was ich draus mache. Aber auch da, sowohl Vatimena als auch Fallon Sherrock sind zwei Spieler, die nicht zu unterschätzen sind, die natürlich auch definitiv Dart spielen können. Aber ich bin mir durchaus meiner Fähigkeiten bewusst und hoffe, dass ich halt den Druck ausüben kann oder halt einfach spielerisch glänzen kann, dass ich da auch nicht in irgendwelche Probleme gerate.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Nummer 26 der Welt, die deutsche Nummer 2, an Martin Schindler, der übrigens ranrücken kann an Gabriel Clemens. In der bereinigten Order of Merit, also nach der WM, sind die beiden Stand jetzt auf den Plätzen 22 und 23. Gaga würde seinen aktuellen Weltranglistenplatz 22 behalten, Martin würde drei Plätze nach vorne rücken, das auch eine Randnotiz dieses Turniers. Wir rücken auf jeden Fall noch näher ran an den Start der WM, das ist klar, morgen Abend geht es los, traditionell mit dem amtierenden Weltmeister am ersten Abend, Michael Smith im Hauptmatch des Abends gegen Kevin Dötz oder Stoey Bunce. Das werden wir unter anderem morgen besprechen. Dann ist Christian Rüdiger auch wieder mit am Start und wir haben dem ersten Weltmeisterschaftstag angemessen einen Gast dabei, wie eben angekündigt, Robby Marjanović hier im Podcast bei Checkout. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.